Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute den Mann begrüßen, der auf fast schon unheimliche Weise, muss man sagen, bis heute Einfluss hat, ja Sie, auf die deutsche Politik. Wenn es wirklich stimmt, dass die Regierung am Streit über die Schuldenbremse zerbrochen ist, dann muss man sich klar machen, er hat sie erfunden. Er ist sozusagen der Vater der Schuldenbremse. Warum war die damals so wichtig und was ist heute anders, wollen wir ihn fragen. Und überhaupt, warum steckt Deutschland plötzlich so tief in der Krise? Er jedenfalls fordert, und das ist happig, nicht weniger als eine, ich zitiere, Grundsanierung des deutschen Sozialstaates. Und dabei hat er offenbar vor allem seine SPD im Hinterkopf. Das, was da gerade von meiner Partei kommt, sagt er, um den Standort zu retten, reicht bei weitem nicht, weil die Herausforderungen so groß sind. Was direkt zur Frage führt, warum wird all das nicht diskutiert, debattiert? Er sagt, weil es Zumutungen bedeutet. Das will keiner in der Politik. Und er verweist, schöne Geschichte, auf die bekannte Spiegel-Titel-Story, in der es mal darum ging, dass wir alle bald 100 Jahre alt werden. Und selbst in dieser Geschichte, sagt er, war nicht einmal an einer Stelle die Rede davon, dass wir dann, wenn wir alle 100 werden, möglicherweise auch alle ein bisschen länger arbeiten müssen. Was direkt zur Frage führt, haben wir möglicherweise ein Mentalitätsproblem. Herzlich willkommen, Per Steinbrück. Freue mich sehr.
Guten Abend, Herr Lanz.
Ja, apropos Schuldenbremse, es gibt da einen sehr schönen Satz und er stammt von dieser Frau, sehr geschätzte Kollegin von der Wirtschaftswoche, die sagt, ich kann nur davor warnen zu glauben, dass zwischen uns und dem Paradies die Schuldenbremse steht. Und es ist wirklich absurd, sagt sie, dass wir ernsthaft der Meinung sind, man müsste nur einmal so richtig die Schleusentore öffnen und dann fährt die Bahn plötzlich wieder pünktlich und die Bundeswehr hat genügend Panzer. Warum haben Fachleute wie Sie schon sehr früh erkannt, was da auf uns zukommt, wie sehr wir auf der Stelle treten? Und warum der Mann, der dieses Land führt, Olaf Scholz, nicht? Was ist das für eine komische Vorstellung von einem Land, wenn man wie der Kanzler der Wirtschaft statt echter Lösungen einfach nur entgegenschleudert, die Klage ist das Lied des Kaufmanns? Fragen an Sonja Alvarez, herzlich willkommen. Ja, und dann ist da noch dieser Mann, einer der ganz wenigen Deutschen, ich glaube, der Einzige, der es jemals wirklich an die Spitze der amerikanischen Wirtschaft geschafft hat, in Köln geboren, hat über viele Jahre hinweg, ich glaube 16 Jahre lang, den US-Landwirtschaftsmaschinenbauer Echo geführt und sagt, es ist im Grunde für jeden offensichtlich, woran die deutsche Wirtschaft leidet. Und wenn es um Zölle geht, die gerade im Raum steht, erzählt er und verweist er auf die schöne Geschichte, wie er selbst mal mit Echo Zölle umgangen hat. Sehr hörenswert, hat er selber auch schon gemacht. Herzlich willkommen also dem frisch gewählten Präsidenten der Reiterlichen Vereinigung Deutschlands. Gerade mit einem Ergebnis gewählt worden, das selbst Erich Honecker, hätte ich fast gesagt, erblassen ließe, nämlich 95%. Herzlich willkommen, Martin Riechenhagen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Über Pferde wollen wir heute nicht reden, obwohl hier die Kavallerie sitzt. Ja, das muss man an der Stelle mal sagen. Und lass uns direkt rein, weil wir haben viel zu besprechen und ich freue mich auf diese sehr kompetente und interessante Runde. Herr Steinbrück, was hat Sie zuletzt mehr überrascht? Der Anruf von Scholz bei Putin oder der Besuch in Kiew bei Zelensky?
Eher der Anruf von Scholz bei Putin, weil man hätte sich ausrechnen können, dass Herr Putin unverändert an seiner Haltung festhält. Die Ukraine müsste erst ihre Souveränität aufgeben, ehe Friedensgespräche möglich sind.
Warum macht man das? Warum passiert das alles gerade jetzt?
Naja, es ist ja nicht falsch, Kontakt zu halten und möglicherweise den Faden jedenfalls einigermaßen straff zu halten. Insofern, um das atmosphärisch vielleicht ein bisschen auszutesten, sind solche Anrufe ja besser als gar keine Anrufe. Aber die Vorstellung, dass es irgendeine Chance gab, dass Putin seine höchst aggressive Haltung verändert, die gab es in meinen Augen von vornherein nicht.
Und es gab ja auch genügend Hinweise anderer Europäer, die gesagt haben, macht das nicht. Und die fanden das auch nicht gut. Warum also nochmal die Frage, warum macht er das?
Na ja, gut, das müssen Sie ihn fragen. Ich habe zum Ausdruck gebracht.
Aber war das richtig und gut?
Das kann ich nicht genau ermessen, weil ich natürlich nicht weiß, was im Einzelnen besprochen worden ist. Es ist jedenfalls in meiner Perspektive erkennbar gewesen, dass es perspektivlos bleibt mit Blick auf die weitere Entwicklung dieses Konfliktes oder insbesondere einen neuen Modus wie Wendy mit Russland zu finden.
Und jetzt der Besuch in Kiew. Ich meine, Olaf Scholz war das letzte Mal da, ist ein bisschen her, ne? War das 2022? Ich glaube ja, ne? Im Juni damals, die berühmte Zugreise. Warum jetzt der Besuch in Kiew? Warum ausgerechnet
den halte ich für richtig, denn die Ukraine befindet sich in einem sehr prekären Zustand. Die russischen Aggressionen gewinnen zunehmend Raum, und zwar buchstäblich. Und in dem Augenblick einen solchen Besuch zu unternehmen, auch mit Blick auf die Inaussichtstellung, und zwar kurzfristig weitere Waffensysteme, halte ich für richtig. Und ich halte den Vorwurf, das sei alles zu subsumieren und der Wahlkampf, für falsch. Denn dann müsste der Bundeskanzler morgens im Bett bleiben und dürfte gar nichts mehr tun, um sich diese Kritik nicht an den Hals zu ziehen.
So einfach?
Nein, nicht so einfach, aber solange er...
Also Sie sagen, das hat alles nichts mit Wahlkampf zu tun.
Ja gut, was macht das für einen Sinn? Wollen Sie ihn zur Passivität verurteilen? Und alles, was er tut, wird nur noch gemessen daran, ob er Wahlkampf macht.
Passiv war er vorher und war viel zu lange, wenn man den Ukrainern zuhört.
Ja, da gibt es diese Klage. Trotzdem, die Ukraine befindet sich in einem prekären Zustand. Wir wissen, dass das Standhalten für sie zunehmend zum Problem wird. Und dann einen direkten Besuch dort mit Absprachen auch über weitere Waffenlieferungen zu machen, ist ja nicht falsch.
Ich frage das deswegen nochmal, weil wir reden ja gerade so viel über Glaubwürdigkeit auch in der Politik. Das ist ja eigentlich das, worum sich ganz, ganz vieles dreht, auch mit Blick auf Amerika, auch mit Blick auf viele Krisenherde, die wir gerade haben. Wenn man dann zu Hause auf X schreibt, Kanzleramt, am 23. Februar entscheidet sich, welcher Kurs sich durchsetzt. Und jetzt Achtung, Friedrich Merz will der Nuklearmacht Russland ein Ultimatum stellen. Ich kann da nur sagen, in Fragen von Krieg und Frieden braucht es keinen unberechenbaren Oppositionsführer, sondern einen kühlen Kopf. Kann man das so zuspitzen?
Jeder seinen eigenen Stil. Also insofern, das
also
ist.
Sie finden es schlecht?
Naja, das ist zugetrimmt natürlich oder getrimmt auf den 23. Februar.
So, also doch mal.
Na, Moment, nicht so schnell. Das eine ist der Besuch bei Herrn Selenskyj jetzt und das andere sind solche Statements, die man ja auch von anderen Parteien gegebenenfalls zugespitzt hört. Also darüber kann man sich nicht wundern. Wahlkampf ist kein Ponyhof. Da wird auch ausgeteilt. Hoffentlich nicht so stark, wie wir das in den USA erlebt haben oder mehrfach erlebt haben. Aber dieser Besuch jetzt von Herrn Scholz in der Ukraine, den gleich wieder danach zu beleuchten, ob das Wahlkampf ist, ja oder nein, ist in meinen Augen keine Nachricht.
Muss man aber machen. Wenn man, Sie haben vorhin so schön formuliert, was soll er denn sonst machen? Man kann ja nicht als Kanzler einfach im Bett bleiben.
Ja, eben.
Aber metaphorisch gesprochen ist er vorher 2 Jahre lang im Bett geblieben.
Ja, das ist eine Bewertung, die man machen kann. In Wirklichkeit hat er natürlich einiges unternommen, einiges ist auch geglückt. Alles, was es an Passivität oder an Unterlassung gegeben hat, nur der Ampelkoalition zuzuschreiben, ist ja auch die falsche Betrachtung. Sondern dieses Land leidet darunter, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren vieles unterlassen haben.
Erstmal, darüber reden wir gleich, Herr Stahlmann. Geht erstmal um die Ukraine. Taurus zum Beispiel ist so ein Thema. Alles immer in der Öffentlichkeit ewig diskutiert. Immer wieder rote Linien gezogen. Hätten Sie geliefert? Sie sitzen im Kanzleramt, hätten Sie geliefert?
Ja, und zwar spätestens in dem Augenblick, wo der amerikanische Präsident und auch die britische Regierung bereit ist, die Erlaubnis zu geben für weiterreichende Lenkwaffensysteme. Und das hat ja stattgefunden.
Und wie erklären Sie sich, dass der amtierende Kanzler das nicht macht?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich nicht der amtierende Kanzler bin.
Mhm. Wie finden Sie in dem Zusammenhang, Politik ist ja so viel Psychologie, dieses, ich will es jetzt wirklich bewusst nicht Spiel nennen, aber sozusagen das, wie man heute sagt, das Framing der Angst, da droht jemand wie Friedrich Merz, der Nuklearmacht Russland, der setzt denen ein Ultimatum. Man stellt sich auch auf eine Wahlkampfbühne und sagt, das ist ganz furchtbar, dass der da jetzt diese weitreichenden Waffen eingesetzt hat, also Putin mit Blick auf die Ukraine. Damals auch dieses berühmte Interview im Spiegel, diese spürbare Angst vor der Nuklearmacht Russland. So nach dem Motto, ich weiß mehr als ihr und nur ich kann das für euch lösen.
Ich halte das Spielen mit Angst für völlig falsch. Weil im Zweifelfall Angst dazu führt, dass man sich zurückzieht und gar nichts tut.
Ja.
Und dass man den Bedrohungen unterliegt. Insofern würde ich niemals mit diesem Angstfaktor spielen, was allerdings mehrere Kräfte in Deutschland tun. Das tut auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, das tut auch die AfD, mit der in meinen Augen sträflichen Vereinfachung von Krieg oder Frieden. So als ob das was Binäres wäre, 0 oder 1. Genau. In Wirklichkeit führt Putin längst Krieg gegen uns und gegen Europa.
Richtig.
Auf mehrfachen Ebenen. Das nennt man dann hybriden Krieg. Ob das Cyberangriffe sind, ob das Sabotage ist, ob das Fake News sind, ob das Manipulationen sind, ob das Einflussnahmen in europäischen Ländern sind. Abgesehen davon, dass dieser Mann eine Art Lagersystem aufgebaut hat, das man mit dem stalinistischen Gulag verzeichnen kann. Und er ein Gewaltherrscher ist. Und dem ergebe ich mich nicht dadurch, dass ich auf der Klaviatur von Angst spiele, sondern indem ich versuche zu motivieren, wir müssen dem widerstehen. Und wir müssen einig sein, dem zu widerstehen.
Und ich verströme selber keine Angst.
Richtig.
Als Anführer eines Landes.
Eindeutig ja.
Tut Scholz das? Verströmt er dieses Gefühl von Unsicherheit?
Ja, es ist jedenfalls schwammig.
Und ist das gut?
Nein, es wäre nicht meine Haltung. Ich glaube, dass man vor dem Hintergrund einem Publikum, einer Wählerschaft, die politische Großwetterlage klar erklären muss. Und die politische Großwetterlage ist, dass wir bedroht sind und dass wir dieser Bedrohung standhalten müssen und dass wir diejenigen unterstützen müssen, in diesem Fall der Ukraine, die als erste standhält, fast stellvertretend für Europa.
Mhm. Frau Alvarez, wie schauen Sie da drauf? Wie diskutieren Sie das? Ich meine, diese Art von schwammig haben Sie es gerade genannt, Schwammigkeit. Zieht sich die so ein bisschen gerade durch die gesamte deutsche Politik?
Ja, Christoph Heusgen, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat im Interview mit uns mal gesagt, Putin hält uns für Weicheier. Und keinen anderen Eindruck kann man ja eigentlich bekommen nach so einem Telefonat, was Scholz jetzt auch gerade mit Putin geführt hat. Denn am Tag darauf hat Putin ja einen der schwersten Angriffe auf die Ukraine geflogen. Ja,
ich glaube, zwei Tage später. Am Freitag telefoniert man, am Sonntag
geflogen. Genau. Und ja. Es werden ihm eben keine roten Linien aufgezeigt. Und dann haben wir jetzt am Wochenende auf der sogenannten Wahlsiegerkonferenz ja von Scholz gesehen, wie er ja vom vermeintlichen Friedenskanzler auf einmal zum Angstmacherkanzler wird. Ich finde, Herr Steinbrück hat das gerade sehr gut beschrieben, welche Gefahren da auch mit verbunden
deswegen
sind.
Deswegen frage ich danach, auch als Bürger dieses Landes, mich interessiert das sehr. Ich möchte ehrlich gesagt keinen Kanzler haben, bei dem ich irgendwie spüren kann, dass er Angst hat. Ich glaube auch im Übrigen gar nicht, dass Olaf Scholz Angst hat. Aber diese Angst spielt plötzlich in der politischen Kommunikation eine Rolle. Und das ist mindestens genauso fatal.
Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Und er wirft ja Merz vor, russisch Roulette mit der Nuklearmacht zu spielen, nur weil Merz eben mit dieser strategischen Ambiguität ja auch spielt und sagt, womöglich könnten dann Taurus geliefert werden, wenn eben Putin nicht die Angriffe auf die Ukraine einstellt. Und genau das ist es ja eigentlich, was dem Kanzler fehlt. Mhm. Dieses Spielen mit der strategischen Ambiguität und Putin auch im Unklaren zu lassen, was denn eigentlich als nächster Schritt getan wird. Putin ist, also Deutschland ist sehr berechenbar für einen Putin, würde ich sagen. Und das ist ein großer Fehler.
Mhm. Wie schaut man durch die amerikanische Brille darauf, Herr Riechenhagen? Sie leben ja nach wie vor in den USA, soweit ich weiß. Sie sind Kölner, ich habe das eben gerade schon gesagt. Sie sind auch Theologe. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
Sie haben mal Theologie gewesen,
studiert. Ja, Sie haben mal Theologie studiert. Das ist ja auch eine moralische Frage, deswegen frage ich danach.
Ja.
Wie schauen Sie da drauf? Und als jemand, der einen Weltkonzern geleitet hat, da kommt vieles zusammen bei Ihnen.
Wenn man da gibt es ja Parallelen. Also wenn man eine große Firma führt oder wenn man in der Politik Verantwortung hat, spielt ja nicht nur das eine Rolle, was man sagt. Ich habe nicht den Eindruck, dass Herr Scholz jetzt tatsächlich Angst verbreiten will. Mhm. Aber was er auch nicht macht, er ist nicht jemand, der Zuversicht verbreitet. Das heißt, das macht ja das Problem. Denn er sagt ja keiner, hier haben wir aber mal einen, der vorne weggeht und auf den können wir bauen. Sondern es bleibt alles immer so ein bisschen vage, er zögert. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man ein Unternehmen oder wenn man ein Land managt, ist mein Eindruck.
Was ist das, Herr Steinbrück? Ist das Schielen auf Umfragen?
Nein, aber
wir werden ja heute noch über Zumutungen reden.
Ich glaube, das ist eher ungeschick. Ich glaube gar nicht, dass der so...
Wirklich?
Ja, ich glaube nicht, dass er wirklich so berechnend ist, hoffe ich zumindest.
Nein, aber wir haben ja in Teilen der deutschen Bevölkerung, und zwar insbesondere in neuen Ländern, durchaus eine Gefühlslage, die sehr stark davon geprägt ist und nach wie vor eher bereit ist, nachzugeben, um einen Friedenszustand schnell wieder zu bekommen, wobei in meinen Augen dies ziemlich abwegig ist und nicht passieren wird. Und da guckt man natürlich schon, wie man einem solchen Teil des Wählerpublikums auch entgegenkommt und jedenfalls die dort vorhandenen Ängste aufnimmt. Das läuft natürlich nicht darauf hinaus, dass er selber Angst hat, sondern er nimmt einen Zustand auf, den es in Teilen der Bevölkerung gibt. Und völlig ignorieren kann man das ja auch nicht.
Also man schaut dann doch auf die Umfragen.
Nein, ich muss dann wissen, dass ich, wenn ich diesen Ängsten nur bestätigend entgegenkomme, dass ich dann einen Raum schaffe, in das andere noch weiter hineindringen, wie ich finde, mit absurden und abwegigen Vorstellungen.
Aber das bedeutet ja, dass man dann schwammig ist. Sie haben selbst gesagt, das bedeutet, dass man nicht klar ist. Das bedeutet, dass man meandert. Und wenn man jetzt politstrategisch sich das anschaut, Europawahl, Frieden sichern mit Olaf Scholz und anderen, war eines der Plakate. Da sehen wir das hier. SPD wählen, Frieden sichern, ist katastrophal schiefgegangen. Liegt das möglicherweise daran, dass man genau so kommuniziert? Dass man eigentlich gar nicht weiß, welche SPD wollen die eigentlich sein, die dem jetzt auf diesem Plakat entgegenkommen?
Naja, das Frieden, der Begriff Frieden ist natürlich eine Sehnsucht, die verbreitet ist, sehr positiv konnotiert. Das Gegenteil ist mit Krieg verbunden. Also, dass man versucht, sich als kompetent in der Schaffung von Frieden oder in dem Erreichbar von Friedfertigkeit darzustellen in Wahlen, das ist nicht so, wie ich finde, verwunderlich. Die Frage ist, ob ich durch die Beschreibung dessen, was ich für richtig halte und wie ich den Zustand sehe, nicht dieses Vakuum zulasse, in dem dann andere Kräfte hineingehen in der Annahme, das sei einfach eine Null- oder Eins-Wahl zwischen Krieg oder Frieden, während wir es längst mit einer Bedrohungslage zu tun haben, die sehr viel differenzierter zu sehen ist.
Genau. Warum schafft Politik das nicht? Warum mutet man das den Leuten nicht zu? Warum hält man die Leute, um es mal ganz hart zu sagen, immer für dümmer, als sie sind?
Ein Politikwissenschaftler in Deutschland, ich glaube, ein Franz Neumann, hat das gefasst unter der Überschrift eine Beschreibungsangst der Politik. Und das finde ich ganz zutreffend. Es erstreckt sich übrigens nicht nur auf die Frage der Bedrohungslage und die Frage der Verteidigungsfähigkeit, die wir lange versäumt haben, sondern auf viele andere Bereiche auch, wo ich glaube, dass diese Beschreibungsangst der Politik davon geprägt ist, die Menschen nicht zu provozieren, ihnen nichts zuzumuten, sie zu schonen, sie jedenfalls nicht als Stör- oder wo man kein Störfaktor sein will. In der Annahme darüber, sie gegebenenfalls auch nicht in die falschen Arme anderer Kräfte zu treiben, die ja sehr unappetitlich sein können.
Aber das ist doch eigentlich genau falsch.
Das sehe ich genau so. Ich stehe sehr unter dem Eindruck eines Mannes, der vor ungefähr 161 Jahren oder 160 Jahren die SPD mal mitbegründet hat. Der
so hieß alt sind Sie aber noch gar nicht.
Ich? Ja. Nicht, wenn ich unter der Maske gewesen bin. Der mal gesagt hat, alle Politik beginnt damit zu schreiben, was ist.
No.
Und ein früher berühmter Fraktionsvorsitzender der SPD hat mal gesagt, die Tapferkeit zu sagen, was ist und was zu tun notwendig ist, ist nicht sehr verbreitet. Das war Herbert Wehner.
Das heißt, mehr Herbert Wehner wagen wäre das Thema.
Das würde ich mir versprechen, ja.
Auch mit Blick auf die Wahl des Kanzlerkandidaten?
Ja, das ist nur was ganz anderes.
Nein, nein.
Wieso? Das unterlag ja keine Beschreibungsangst, sondern einem Missmanagement.
Also Sie meinen, da ist jetzt aus Versehen Olaf Scholz Kanzlerkandidat
geworden?
Nein,
da hat man zu lange abgewartet. Man hat den Prozess nicht abgebunden. Aber das hat nichts mit dem Begriff der Beschreibungsangst zu tun.
Na doch, irgendwie schon auch.
Ja, das müssen Sie mir erklären.
Na, also man hätte doch an dem Punkt dem Mann, den wir gerade sehen, sehr deutlich beschreiben müssen, wenn man eine starke Parteiführung ist, dass das mit ihm so nicht weitergeht, wenn man gerade diese Ampel so an die Wand gefahren hat.
Was hätte man denn dann für einen Zustand gehabt, Herr Lanz? Dann hätte man so eine Art von Zwei-Päpste-Konstruktion gehabt.
Warum?
Weil Sie es dann mit einem amtierenden Bundeskanzler zu tun haben, den Sie überreden müssen, dass er den beiden macht. Und dann haben Sie es mit einem SPD-Kanzlerkandidaten zu tun, dem Sie beibringen müssen, dass er Mr. Harris ist. Und die sollen dann Wahlkampf betreiben. Der eine noch im Amt und der andere, der antritt und sich ja irgendwo dann auch noch absetzen muss vom amtierenden Bundeskanzler. Können Sie mir die Lage für die SPD noch mal genauer beschreiben?
Ich könnte Ihnen die andere Lage beschreiben. Ich sehe den Mann da hinten, der in der Liste der beliebtesten Spitzenpolitiker ungefähr auf Platz 20 steht und den anderen rechts von ihm, der auf Platz 1 steht. Und zwar unangefochten. Das hat auch damit zu tun, dass er in der Lage ist, Wirklichkeit offenbar so zu beschreiben, wie die Deutschen sie auch empfinden.
Aber es werden nicht unbedingt in Deutschland diejenigen gewählt, die in den Beliebtheitscharts gerade ganz oben sind. Die Erfahrung habe ich übrigens auch schon mal gemacht.
Ja, aber auf der anderen Seite werden auch nicht die gewählt, die ganz unten sind. Also ich frage mich, was will Scholz eigentlich? Fehlt ihm eigentlich jegliche Selbsterkenntnis? Und warum klammert er sich so an diesen Job? Er müsste doch gemerkt haben, dass er es nicht kann. Dann hätte er doch sagen können, wenn ich es nicht kann, dann muss ich jetzt mal überlegen, wie kann ich meinen besten Mann in diese Position bringen.
Nein, das setzt eine Art von Selbstreflexion voraus, die Sie gar nicht unterstellen können. Im Übrigen, Ihre These...
Das wäre ja dramatisch.
Ja gut, aber Ihre These ist auch falsch. Er sieht sich nicht als denjenigen, der es nicht kann, sondern er sieht sich als denjenigen, der es besser kann.
Ja, dem stimme ich zu.
Der es besser kann.
Ja, der es besser als alle anderen kann. Das heißt, bezogen auf die Selbst...
Herr Steinbrück, total interessante Frage.
Kann das besser? besser? Ich verteile doch jetzt keine Zensuren für den Spitzenkandidaten einer Partei, der ich angehöre. Das können Sie ja nicht erwarten, weil ich kein Parteiausschlussverfahren
habe. Ich mochte Ihre Formulierung. Die Formulierung war interessant. Sie haben ja nicht gesagt, er kann es besser. Sie haben gesagt, er hält sich für den, der es am besten kann.
Richtig.
Ist ja was anderes.
Ja, aber ich habe damit keinen objektiven Zustand beschrieben, sondern ich versuche mich in ihn hineinzuversetzen, in seine subjektive Wahrnehmung. Und seine subjektive Wahrnehmung hat es jedenfalls klar verboten, von sich aus zu sagen, ich ziehe zurück. Übrigens mit Blick auf einen Zustand, den ich gerade beschrieben habe. Er noch als amtierender Kanzler bis zum 23. oder darüber hinaus bis zur Konstituierung einer neuen Bundesregierung, jedenfalls amtsführend, und daneben ein anderer Kanzlerkandidat. Was hätte das für die SPD bedeutet? Eine Zerreißprobe.
Ja, oder eine neue Chance.
Ja. Das wage ich zu bezweifeln, dass die SPD darüber besser weggekommen wäre. Im Übrigen stellt sich die Frage, ob bei diesem 23. Februar eher Personen gewählt werden oder ob eher Parteien gewählt werden, denen man zuordnet, dass sie eine Legislaturperiode stabiler sein könnten als die letzte Legislaturperiode.
Aber es ist ja nicht nur so, dass Scholz der unbeliebteste Politiker ist, sondern die SPD steht ja auch gerade aktuell bei 16%. Also es ist ja beides.
Ja, das kann ich nicht leugnen.
Also nochmal, es werden ja dann große Begriffe bemüht, die ganze Zeit. Staatspolitische Verantwortung ist so eine Floskel, die ich jetzt in den letzten Wochen so oft gehört habe, dass ich sie jetzt für Jahre eigentlich nicht mehr benutzen werde.
Da warten wir es ab.
Warten wir es ab, ja. Aber ist doch so. Es wird dann immer sozusagen das große Ganze bemüht, das Land. Ich mache das für das Land. Wir opfern uns für das Land. Wir machen das in Verantwortung, in Liebe, in Demut zu diesem Land. Wenn man wirklich in Liebe und in Demut zu diesem Land sich befindet, müsste man dann nicht sagen, ich befreie das Land und auch die SPD von den Scherben sozusagen, die diese Ampel bedeutet hat. Ich sage nicht, dass er es nicht kann, überhaupt nicht. Aber ich sage, dass er ja ganz offensichtlich sozusagen in dem Bemühen, diese Regierung zusammenzuhalten, hat es nicht funktioniert. Es hat nicht geklappt, aus diversen Gründen. Es ist nicht nur seine Schuld. Genau,
richtig.
Hat aus vielen Gründen nicht geklappt. Dazu kommt noch das, worüber wir gleich reden, eine Gesamtlage, die auch nicht nur was mit ihm zu tun hat und die auch nicht nur was mit Frau Merkel zu tun hat, die hat mit ganz vielen Dingen zu tun, auf die wir gar keinen Einfluss haben in Wahrheit. Aber es hat nicht funktioniert und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ist weg. Muss man dann nicht sagen, also auf Rente mit 68 ist doch eine feine Sache.
Warum sollte er das tun nach den Erfahrungen, die er 2021 schon mal gemacht hat? Wo er als absoluter Außenseiter gestartet ist, übrigens mit einer SPD, die damals ganz ähnlich gehandelt worden ist in den Umfragen.
Erklären Sie mal diese Logik. Sie argumentieren immer parteipolitisch.
Nee, doch. Das hat man mir sehr selten unterstellt.
Das ist wahr. Ja. 1:0 für Sie.
Und zwar auch schon in dem, was ich hier gesagt habe. Das war, glaube ich, kein Treffer.
Doch, Sie argumentieren sozusagen aus der inneren Logik von Parteien.
Nein, muss ja nicht zwangsläufig Ihre sein.
Es geht doch um die Frage, was ist jetzt das Beste für dieses Land?
Ich argumentiere und von seinem Standpunkt Sie, aus.
Genau.
Ja. So,
von seinem Standpunkt von Parteien.
Nein, ich versuche mich in seine Rolle hineinzuversetzen und dann komme ich zu dem Ergebnis, soweit ich ihn kenne und beurteilen kann, dass er persönlich nicht zu dem Ergebnis käme, dass er es so schlecht macht, dass er nicht nochmal antreten soll. Er ist der Auffassung, dass er dieses Land trotz aller Widrigkeiten und trotz des Scheiterns dieser Ampel durch manche Fairnisse geführt hat, was übrigens teilweise stimmt.
Ja, aber ist es nicht verrückt? Da scheitern drei Männer in dem Fall. Grandios an dieser Ampel. Und sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, weil der ist schuld und selber war man es meistens nicht. Und wenig später kommen die alle wieder wie Kai aus der Kiste und sagen, übrigens, da bin ich wieder und Sie können mich gerne wieder wählen, wir können es ja eigentlich doch.
Ja, über die wird, wenn Sie so wollen, entschieden am 23. Februar.
Ja, aber was ist das für ein Selbstverständnis von Politik, wenn wir über Glaubwürdigkeit reden, Herr Steinbrück? Wäre es da nicht honorig, ich nenne jetzt mal bewusst dieses Wort, zu sagen, nee, pass auf, hat nicht funktioniert, hat nicht sollen sein, der Kontext war der falsche, es hat nicht funktioniert und jetzt müssen wir doch den Platz räumen für jemanden, der es möglicherweise besser macht,
ja,
schlicht und ergreifend.
Dann knüpfen Sie immer wieder an eine Situation an, die ich schon längst beschrieben habe, die in meinen Augen für die SPD fatal gewesen wäre. Mit einem amtierenden Kanzler und einem anderen als SPD-Kanzlerkandidaten versuche ich mir einen Wahlkampf vorzustellen, wo der eine gegenüber dem anderen sich auch noch abgrenzen muss. Das hätte diese Partei nicht ausgehalten. Insofern liegt der Fehler in meinen Augen daran, dass eine Parteiführung dieses Chaos nicht rechtzeitig abgebunden hat.
Also Schuld der Parteiführung?
In meinen Augen hätte die Partei sehr viel schneller für Klarheit sorgen müssen, dass in diesem Fall aus der Sicht der Umfragen der offenbar nicht so beliebte oder nicht so kompetent wahrgenommene Kanzlerkandidat derjenige ist. Und dann hätte man die Rechnung vom Wähler und von der Wählerin am 23. Februar bekommen.
Kann das auch daran liegen, dass die Berater sozusagen oder das Umfeld des Bundeskanzlers gar nicht dazu in der Lage sind, gar nicht die Kompetenz haben, ihm kritisch den Spiegel vorzuhalten? Also wenn man Frau Esken zum Beispiel, ich will die nicht beschimpfen, aber die nimmt ja keiner ernst und wahrscheinlich Herr Scholz selbst auch nicht.
Das ist immer eine Frage, welche Sparringspartner man zulässt.
Ja. Genau.
Ich selber habe versucht, in meiner Umgebung immer ein chinesisches Sprichwort zu prägen mit dem Ansatz, das gilt bei mir nicht.
Ja.
Und das chinesische Sprichwort lautet, kommst du zu deinem Herrn und einer Herrin und sagst die Wahrheit, brauchst du ein schnelles Pferd.
Genau, sind wir wieder bei den Pferden.
So. Geht heute, zieht sich wie ein roter Faden.
Ja, eben wurde auch Ponyhof erwähnt. Also ich registriere das schon.
Ja, ich versuche eine sehr tierfreundliche
Sendung. Ich versuche mal ein bisschen in die Karten zu spielen, Herr Riegel.
Das ist sehr gut.
Aber tatsächlich war es ja anders, ne? Es war ja anders.
Was war
Keiner
anders?
Innerhalb der Parteispitze ist offenbar der Meinung, dass das eine gute Lösung ist. Und deswegen hat man so lange laufen lassen in der Hoffnung, dass beim Kandidaten, beim Kanzler, die Einsicht wächst, dass man Platz machen müsste für jemand anderen.
Nee,
und als das nicht stattgefunden hat,
das stimmt nicht.
Hat man dann hektisch
wie kommen
die Reißleine
gezogen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass weite Teile der Parteiführung nicht der Auffassung war, dass Scholz der bessere Kandidat ist? Ja, erstens ist er gerade intronisiert worden, wenn ich das richtig sehe. Der Parteivorstand schlägt ihn vor, ich glaube sogar fast einstimmig oder sogar einstimmig, als Kanzlerkandidat. Das heißt, die Parteiführung hat sich geschlossen hinter Herrn Scholz gestellt.
Aber mit was für einer Verzögerung der Parteiführung ist es ja komplett entglitten, dieser
das
Prozess.
Das ist ja meine Rede Sinn.
Man hätte ja gleich am 6. November, am Tag nach dem Ampelaus, sich hinstellen müssen, als er mit dem großen Applaus in der Fraktion war und da eben Thema Pferde die Zügel in die Hand nehmen müssen und ihn nominieren und küren müssen.
Sie hätten einen Beratervertrag haben müssen, Frau Alvarez, weil das zutreffend ist. Man hätte das am 6. November abends machen müssen.
Ich weiß nicht, ob das so eine angenehme Position ist, denn der Kanzler ist ja dafür bekannt, dass er eher beraterresistent ist, was sicherlich auch ein großes Problem ist.
Dann hätten Sie den Vertrag abgelehnt.
Allerdings.
Und wer hat sich dagegen entschieden, es so zu machen, die Parteiführung?
Die Parteiführung hat das Fenster am 6. November nicht genutzt. Nach dieser Wirtshausschlägerei.
Ja, das sehe ich genauso.
Wie fanden Sie das eigentlich?
Emotional kann ich es verstehen, politisch geht das nicht.
Die Art und Weise, wie der Kanzler den Finanzminister
aufgewatscht hat? Ja, beide. Aber es kommt zum Ausdruck ein riesiger Frust, es kommt ein Ausdruck, eine wechselseitige Vertrauensverletzung und da macht man dann aus seinem Herzen auch keine Mördergrube. Ob man als gestandener Politiker sich so dann aufstellt, ist eine andere Sache. Ich fand das Zitat von Frau Merkel in der Betrachtung dessen ganz eingängig,
also indem sie sagte,
Männer.
Würden Sie dazu stimmen?
Ja, mir wäre das natürlich nicht passiert.
Ist schon klar.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Also fein nicht. Hatte mich immer unter Kontrolle.
Immer,
auch meine Finger hatte ich immer unter
Kontrolle. Diese kleine Fingerübung im Kopf. Aber gut, kann mal passieren.
Gelegentlich muss man das, glaube ich, akzeptieren, dass es auch solche Ausbrüche
gibt. Aber jetzt nochmal, und jetzt kommen wir zum Kernthema dieser Sendung. Angesichts dieser Lage, wenn man sich das mal anschaut, wie Sie sagen, diese Wirtshausschlägerei auf offener Bühne, wenn man sich dann vor Augen führt, was da in Potsdam offensichtlich besprochen worden ist. Also man hat eigentlich Gutes fürs Land im Sinn. Man sagt, wir haben da einen Plan, der ist eigentlich gar nicht so schlecht von Seiten der FDP. Und man hätte doch einfach hingehen können und sagen, pass auf, das ist unsere Idee und wenn das nicht machbar ist, dann sind wir raus. Dann erlösen wir das Land von dieser Regierung und versuchen einen echten Neuanfang. Das ist uns unsere Überzeugung wert. Stattdessen inszeniert man so ein komisches Theater, und am Ende diskutiert das halbe Land nur noch sozusagen über die Art und Weise wie, über die Form, aber nicht mehr über den Inhalt. Keiner redet mehr darüber, worum es eigentlich gerade wirklich geht, und zwar um richtig viel. Ist das nicht bitter?
Naja, dem Kanzler darf man schon zuordnen, dass er bis zum Schluss versucht hat, moderierend diese Koalition zusammenzuhalten. Das, glaube ich, ist sein letzter Versuch gewesen in der berühmten Sitzung oder in den Sitzungen am 6. November. dass eine andere politische Kraft, in diesem Fall die FDP, jedenfalls in Teilen bereits konzentriert war auf das eine Szenario, wo man zum Auszug bläst, ist, glaube ich, inzwischen ziemlich erwiesen. Und alleine die Bemerkung von Herrn Lindner, er habe dieses Papier nicht zur Kenntnis oder er habe dieses D-Day-Papier nicht zur Kenntnis genommen, ist in meinen Augen nicht sehr glaubwürdig, wenn einer seiner engsten Mitarbeiter ein solches Papier geschrieben hat und er möglicherweise dann auch noch behauptet, er hätte gar nicht davon gewusst. Zwischen zur Kenntnis nehmen ist noch was anderes als es gewusst zu haben.
So, ist das schon juristisch, ne?
Das ist schon sehr heikel. Und wenn man dann ein 18 Seiten Wirtschaftsscheidungspapier, das auch so wahrgenommen worden ist, erst verteilt hat, nachdem man bereits über das Szenario eines Ausstiegs auch intern beraten hat, ist das auch nicht sehr glaubwürdig.
Nochmal, Glaubwürdigkeit von Politik maximal beschädigt.
Ja, aber die liegt nun in diesem Fall eher im Spielfeld der FDP.
Bin mir nicht ganz sicher, Herr Steinbrück, wenn wir beschreiben der Wirklichkeit, da waren wir vorhin gerade, Frau Alvarez, Sie haben das, oder einer Ihrer Kollegen hat das so schön beschrieben, und ich kenne den Satz auch von Olaf Scholz persönlich, die Klage ist das Lied des Kaufmanns. Das ist das, was sozusagen die deutsche Wirtschaft
sagt. Das auch definitiv nicht stimmt. Das war vielleicht früher mal so. Das ist aber heute nicht so, wie man ein Unternehmen führt.
Aber genau das ist ja das Problem. Scholz hat ja im Frühjahr 2023 noch ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Dann hat er im vergangenen Frühjahr, also noch in diesem Jahr, der Wirtschaft gesagt, die Klage ist das Kaufmannslied, und hat die Sorgen nicht ernst genommen. Er hat verächtlich nahezu auf ihre Nöte reagiert. Wenn man mit Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern spricht, dann sagen die, was das für ein harter Prozess war, dem Kanzler überhaupt mal klarzumachen, in welchem Zustand sich dieses Land befindet.
Das kann nur einer sagen, der absolut keine Ahnung von Wirtschaft hat. Und das bezieht sich ja auf die gesamte Bundesregierung. Da ist ja niemand mit Wirtschaftskompetenz. Am wenigsten der Wirtschaftsminister.
Das würden sicherlich alle drei von sich weisen, aber Fakt ist, dass Deutschland zum zweiten Mal hintereinander eine Rezession droht und wir auch im kommenden Jahr wieder Schlusslicht sein werden, was die Wachstumsaussicht angeht. Ja. Das ist also eine Lage, wie Sie eigentlich auch, Herr Habeck und Herr Lindner, ja schon beschrieben haben, nämlich dramatisch und peinlich für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Das ist die Ist-Situation. Der Economist schreibt wieder, bemüht wieder dieses Bild vom kranken Mann Europas. Frage in die Runde ganz offen. Würden Sie dem zustimmen? Sind wir das wieder? Sie sagen ja, Sie sagen?
Ja, ich würde das nicht so vergleichen, wie es ja damals der erste Titel des Economist war. Aber wir sind natürlich auf einem sehr dramatischen Weg und es muss eigentlich ganz dringend jetzt etwas passieren.
Und vielen Unternehmen geht es tatsächlich sehr schlecht. Mhm. Ob man das jetzt als krank bezeichnet oder was auch immer, das interessiert mich gar nicht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es der deutschen Wirtschaft gut geht. Mhm. Und es gibt immer Ausnahmen. Und diese Krankheit, wenn man so will, ist verursacht natürlich im Wesentlichen auch durch ganz schlechte politische Rahmenbedingungen und durch falsche Entscheidungen. Mhm. Energie, Beispiel.
Reden wir gleich mal ausführlicher drüber. Mal nur ganz kurz die Zustandsbeschreibung. Frau Alvarez, Sie haben da in einem sehr intensiven Stück darauf hingewiesen. Seit Mai sind fast 80.000 Jobs verloren gegangen.
Ja.
Das ist eine beeindruckende Liste, wenn man das mal so sieht. Eine wirklich beeindruckende Liste. Seit 2023, auch so eine interessante Zahl, konnten fast 600.000 Stellen wegen Fach- und Arbeitskräftemangel nicht besetzt werden. Entspricht ungefähr 50 Milliarden Wirtschaftsleistung, muss man sich mal klar machen. Und wenn jetzt die Boomer in Rente gehen, wenn bis 2035 sozusagen jeder Dritte, der heute noch arbeitet, in Rente geht, in die wohlverdiente Rente geht, dann werden die Kosten dieses Fachkräftemangels, so hat es das IW berechnet, steigen auf 74 Milliarden Euro. Das heißt, Deutschland verliert gerade, Herr Steinbrück, real Wohlstand?
Ja, er kann es nicht beantworten, aber ich sage ganz klar ja.
Doch, kann er schon.
Er will nicht, weil er ja...
Das hat bei mir noch Nina gesagt. Ja, es geht um Wohlstandssicherung. Wir verlieren Wohlstand, wenn wir jetzt nicht in der Lage und bereit sind, das Notwendige zu tun. Und das erstreckt sich in meinen Augen erstens auf die Frage, was müssen wir tun, um dieses Wirtschaftsmodell mit einem sehr starken Industrieanteil, sehr exportorientiert, aber rohstoffarm und energiearm, wettbewerbsfähig zu halten vor dem Hintergrund massiver globaler Verschiebungen. Was müssen wir tun, um den sozialen Charakter dieses Landes zu erhalten? Das heißt im Wesentlichen diesen Sozialstand vor dem Hintergrund eines enormen demografischen und damit finanziellen Drucks. Das Dritte wäre, brauchen wir dazu nicht sehr viel stärker eine Aktivierung von Arbeit, auch mit Blick auf diesen demografischen Druck? Das Vierte ist, welche Erfordernisse bedarf es für die Verteidigungsfähigkeit? Und das Fünfte ist in meinen Augen, welche Anpassungen müssen vorgenommen werden im Sinne des Klimaschutzes bei Produktion, Konsum und Lebensweisen. Mhm. Über diese fünf Fragen entscheidet sich die Zukunft dieses Landes in und mit Europa.
Bevor wir den Blick nach vorne wenden, weil wir im Grunde auf der Suche sind nach einem neuen Wohlstandsmodell für Deutschland. Die Frage ist ja sozusagen Industrie des 19. Jahrhunderts, die unglaublich erfolgreich war, diese Clusterbildung, ja, die Kohle, der Stahl,
die
Autoindustrie, genau, die Chemie, ThyssenKrupp sehen wir gerade da im Hintergrund. All das, die Cluster, die sich drumherum angesiedelt haben, die kleinen und großen Betriebe, die sich gegenseitig geholfen haben, ThyssenKrupp, die den Stahl bauen für VW und so weiter. VW, das hingeht, eine Weltmarke und sagt, wir bauen ein echtes Volksauto, weil Löhne damals noch entsprechend niedrig waren, wir konkurrenzfähig waren. Diese ganze Industrie geht jetzt gerade verloren. Und Sie haben in einem Stück, das fand ich sehr interessant, darauf hingewiesen, dass das letzte wirklich erfolgreiche deutsche Start-up, wie viele Jahre her ist?
50
Jahre? 52 Jahre her. Nämlich?
SAP.
SAP. Das war sozusagen die letzte richtig wirklich erfolgreiche
Von globaler Bedeutung Gründung in Deutschland. Genau. Genau. Und das ist natürlich eigentlich die große Misere. Wir erleben eben, wie Krisengipfel im Kanzleramt veranstaltet werden zur Industrie, was sicherlich auch gut ist, wenn man darüber spricht. Aber es ist natürlich genauso wichtig, dass man den Blick nach vorne richtet. Und da tun wir einfach viel zu wenig. Das Thema ist eben die Digitalisierung, wo Deutschland Bummelletzter zu werden droht. Also das ist keine Situation, in der wir zukunfts- und wettbewerbsfähig sein können.
Ich würde mal gerne mit etwas anfangen, was häufig gar nicht das Thema ist. Nämlich die Frage, haben wir eigentlich ein Mentalitätsproblem? Und zwar abgeleitet von der Frage, ob wir ein Produktivitätsproblem haben. Das ist ein Begriff, über den ich in letzter Zeit häufig stolpere. Und denke immer, ach Moment mal, wir haben zwar 45, 46 Millionen in Jobs, in Arbeitsverhältnissen. Aber wenn man Ökonomen mal genau zuhört, dann sagen die, ihr habt vor allen Dingen ein Produktivitätsproblem. Ihr seid nicht produktiv genug. Ist das ein richtiger Befund?
Das Produktivitätsproblem haben wir eindeutig, aber ich stimme zu, wir haben auch ein Mentalitätsproblem. Wir richten uns gerne bequem in einer permanenten Gegenwart ein. In der Annahme, dass wir darüber unseren Wohlstand und unser Sozialniveau halten können. Und das ist natürlich nicht zutreffend. Und ich mache der Politik den Vorwurf, dass sie die Dimension und Konsequenzen der Zeitenwende nicht ausreichend erklärt haben. Aber ich mache uns allen als Zivilgesellschaft auch den Vorwurf, dass wir es nicht begreifen wollen. Falsch ist jedenfalls die Ansage, wir sind in einer Zeitenwende und ich behaupte, nach der Wahl von Trump haben wir nochmal eine Zeitenwende in der Zeitenwende. Aber wenn man eine Zeitenwende beschreibt, dann bedeutet es, dass nicht alles so bleiben kann, wie es ist. Und wir sind nicht darauf eingestellt, dass wir erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um weiter Wohlstandsniveau und Sozialniveau zu halten.
Einmal beim Mentalitätsproblem geblieben, weil ich das häufig auch aus der Wirtschaft höre. Würden Sie das auch so sehen, dass wir ein Mentalitätsproblem haben?
Ja, wir haben eine Kombination. Wir sind erstmal langsam. Zweitens sind Deutsche vergleichsweise pessimistisch. Wir analysieren immer die Krisen und in derselben Zeit denkt der Amerikaner zum Beispiel darüber nach, wie kann ich die Zukunft angehen? Wir sind also bei der Analyse sehr sorgfältig, dann passiert aber nichts. Und wir sind viel zu lahm. Und wir haben natürlich auch nicht mehr diese anpackende Mentalität. Das merkt man auch bei Mitarbeitern. Es gibt viele ganz fleißige Mitarbeiter in vielen Unternehmen. Aber natürlich, Deutsche reden über kürzere Arbeitszeiten.
Wir reden über die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich.
Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, das einzige Land der Welt, wo das überhaupt diskutiert wird. Und das ist natürlich sehr, sehr ungesund. Und da müssen wir eigentlich alle gemeinsam, so kann das nicht gehen. Wir müssen also, das hört sich dann immer so altmodisch an, wenn man sagt, früher waren die Leute fleißig und diszipliniert und zuverlässig. Das haben wir, hatten natürlich in Amerika und im Rest der Welt, auch in Frankreich, haben wir immer das Image, wir sind die guten Ingenieure, wir sind die Leute, die tolle Produkte bauen, wir sind die Leute, die Qualität herstellen. Das stimmt ja gar nicht mehr. Ich bin heute Morgen mit mit einem Taxifahrer gefahren, der hat mir vorgeschwärmt vom Toyota. Alle seine Kollegen, die früher Mercedes E-Klasse gefahren sind, sagen, die fahren heute Toyota. Stimmt bestimmt nicht, aber es bröckelt bei uns und da muss man was gegen tun. Da müssen wir alle was gegen tun, Wirtschaft, Politik und die Gesellschaft.
Aber ich würde sagen, wir haben einen... Ich möchte das nicht ganz verallgemeinern, aber wir haben doch zunehmend ein Ambitionsproblem in diesem Land. Ja. Und eben um uns herum möchten alle Wachstum und Wohlstand, aber wir machen es uns quasi in einer Art Hängematte hier gemütlich. Deutschland ist eine Teilzeitrepublik, die Quote liegt bei 39%. Sie haben es gerade gesagt, wir haben über die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich diskutiert, auch in der Autobranche. Wir sehen heute, wie es um sie steht. Wir haben so etwas wie Hinternhochprämien. Wir zahlen Prämien, damit Leute eine Weiterbildung machen. Ich meine, gibt es demnächst eine Prämie dafür, dass wir überhaupt morgens aufstehen? Also diese Prämisierung des Lebens, das finde ich schon sehr problematisch.
Das ist jetzt sehr hart, was Sie da sagen. Ja. Ich würd gerne ein Zitat.
Das ist mir ein bisschen zu hart, denn der weit überwiegende Teil der Deutschen ist nicht
gesagt,
in der Hängematte.
Ich möchte es nicht verallgemeinern, aber wir haben diese Tendenz.
Die Beschreibung Deutschlands gerät mir jetzt etwas zu pessimistisch und auch etwas überzeichnet.
Wir reden über die Frage der Mentalität.
Über die Mentalität habe ich selber gesprochen. Aber dieses Land ist nach wie vor die stärkste Ökonomie in Europa. Es ist nach wie vor, ich glaube, der dritt- oder viertstärkste Ökonomie der Welt.
Drittgrößte.
Ja. Mit einem glänzenden Mittelstand, mit einer Wissenschaftsinfrastruktur, die hervorragend ist, mit vielen gut ausgebildeten Leuten. Nach wie vor ein sehr sicheres Rechtssystem, kaum korrupt. Und in meinen Augen nach wie vor mit unendlich vielen Potenzialen, sowohl in der Arbeitnehmerschaft und auch im Management. Nicht überall im Management, denn die deutsche Automobilindustrie geht jedenfalls nicht zuletzt deshalb im Augenblick in schwierige Zeiten, weil das Management versagt hat und nicht die Beschäftigten. Das wollen wir gerade bei VW mal feststellen.
Und wollen also, wir auch feststellen, ja, im Zusammenhang,
wir sind
dass auch
weder
die,
der kranke
die politischen
Mann, wir sind auch nicht kein
haben.
Kranker Mann. Ich halte auch nichts von Weimar-Vergleichen, sondern es geht darum, Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Kräfte nach vorne zu bringen und uns nicht selber zu kasteien. Das macht keinen Sinn. Wir müssen darüber nachdenken, warum Reformen in Deutschland nicht gelingen. Das ist einer der Gründe, warum ich mit Frau Jäkel, einer Medienmanagerin, dem früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Herrn Voskuhle und meinem früheren Ministerkollegen Herrn de Maizière eine Initiative in Gang gesetzt habe, inzwischen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, an welchen organisatorischen, verfahrenspolitischen, strukturellen Trägheitsmomenten liegt es, dass wir in Deutschland keine Reform hinkriegen. Wir wollen nicht eine neue Reformagenda schreiben, aber wir wollen wissen, warum scheitern oder kommen Reformen gar nicht erst zustande? Und dies wollen wir möglichst in zukünftige Koalitionsverhandlungen spielen, um zu sehen, ob wir in dieser nächsten Legislaturperiode nicht die Nagelprobe machen müssen, um dieses Land nach vorne zu bringen.
Lass uns darüber reden, die Suche nach dem neuen Erfolgsmodell. Ja. Das ist ja vorhin beschrieben. Wir sind in einer Situation, in der das Erfolgsmodell aus dem 19. Jahrhundert, das funktioniert so offensichtlich nicht mehr. Und wir sind auf der Suche nach etwas Neuem. Jetzt stehen wir doch im Grunde vor einer sehr schwierigen Weggabelung, Frau Alvarez. Die Frage versuchen wir, und da verstehe ich jeden Politiker, der sich schwer tut, weil es schwerwiegende Konsequenzen noch hat, was er da entscheidet. Tun wir alles, um sozusagen diese sogenannte alte Industrie zu retten? Stichwort ThyssenKrupp, Stichwort Volkswagen, Stichwort viele andere. Oder sagen wir den Leuten, pass auf, das geht so jetzt nicht mehr weiter an dem Punkt. Wir sind da nicht mehr wettbewerbsfähig. Disruption ist das Stichwort. Amerikaner sind unglaublich gut darin, aber mit allen sozialen Verheerungen, die das dann auch nach sich zieht. Und lass uns versuchen, gemeinsam mit dem Fleiß und mit dem Know-how deutscher Ingenieure und auch Arbeitnehmer, die zweifellos zu den Besten der Welt gehören, wenn es um fachliche Qualifikation geht, lass uns versuchen, damit etwas wirklich Neues zu bauen.
Und wir sollten
das ist doch die Weggabelung, an der wir stehen, oder nicht?
Wir sollten bestimmt die Automobilindustrie nicht aufgeben. Da haben
das ist,
wir immer
das ist die große
noch unglaublich
Frage.
Viel Kompetenz. Und zwar nicht nur im Engineering, nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in der Produktion.
Aber es geht ja gar nicht darum, jetzt die Automobilindustrie aufzugeben.
Aber das war ja sein Punkt. Aber
die Frage ist sozusagen, wie entscheiden wir uns jetzt an dieser Weggabelung? Würde mich Ihre Meinung hier von allen dreien sehr interessieren. Frau Alvarez, Sie zuerst. Wie machen wir das?
Naja, das Fatale wäre jetzt natürlich, diese Strukturreform zu verhindern, indem man jetzt viel Geld auf die alten Probleme gibt. Ja, also indem man auch dann Geschäftsmodelle subventioniert, die sich vielleicht gar nicht mehr so tragen in diesem Land. Denn genau dadurch verhindert man ja gerade das, was dieses Land braucht, nämlich den Wandel. Ja,
Innovation.
Wenn jetzt, Innovation. Wenn jetzt mit Subventionen, wenn jetzt mit neuen Rettungspaketen dann Mitarbeiter in Betrieben gehalten werden, die eigentlich womöglich so nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die sind dann aber umso dringender. Sie haben gerade den Fachkräftemangel beschrieben, in anderen Bereichen gebraucht. Und dadurch verhindert man natürlich dann diesen Strukturwandel, den wir dringend brauchen.
Das heißt, Sie würden sagen, VW, dass die Dinge gehen jetzt, wie sie gehen. Das entscheidet der Markt.
Nein.
Frage Frau Alvarez gerade, wie würden Sie es machen?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir neue Rettungspakete schnüren müssen. Denn es kann ja nicht sein, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jetzt dieses Managementversagen dann ausbaden müssen. Sondern das ist schon ein Thema, was der Konzern selbst lösen muss. Die Automobilindustrie hat viel zu lange ihren Tempomat auf Tiefschlaf eingestellt. Und jetzt sehen wir ja, wo die Probleme sind. Ja, also die Chinesen drängen auf den Markt. Sie machen inzwischen wirklich sehr gute Autos. Wir haben gerade schon über die Produktivität gesprochen. Volkswagen braucht 4 Jahre, bis sie ein neues Modell auf den Markt bringen. Ja, die Chinesen schaffen das in 2,5. Dort arbeiten selbst die Entwicklungsingenieure im Dreischichtbetrieb. Der VW-China-Chef nennt das China Speed. Das ist sicherlich nicht ein Arbeitnehmermodell.
Wir haben Deutschland-Tempo.
Genau. Ja. Naja, also sicherlich nicht ein Arbeitnehmermodell, was ich jetzt hier 1:1 übertragen möchte. Denn natürlich ist die Sozialpartnerschaft in Deutschland zu Recht verfassungsrechtlich auch geschützt. Aber das zeigt einfach, wie wir überholt worden sind, weil wir eben zu lange geschlafen haben.
Frage auch an Sie, Herr Steinberg. Wie sollten wir das jetzt machen nach Ihrer Analyse? Sollten wir das bei VW jetzt einfach laufen lassen und gucken, wie der Markt das bereinigt? Mit nochmal der hart drängenden sozialen Frage, die sich dann plötzlich möglicherweise stellt. Was ist mit ThyssenKrupp? Da geht es gerade um, wenn es schlecht läuft, um 11.000 Jobs. Und um die Frage, wie wettbewerbsfähig ist eigentlich deutscher Stahl, der mit grünem Wasserstoff dann hergestellt werden muss, von dem es weltweit im Grunde kaum etwas gibt. Das heißt, werden wir jemals in der Lage sein, konkurrenzfähigen Stahl herzustellen?
Na, am Anfang steht, wir müssen einer weiteren Deindustrialisierung entgegenwirken.
Ja. Das heißt, wir versuchen, diese 22% Wertschöpfung,
wir müssen unsere industriellen Fertigkeiten behalten.
So, wie machen wir das?
Dann gibt es, wie wir alle wissen, und das ist ja eher liegt auf der Hand, gibt es Schlüsselbereiche. Das eine ist Energie und Energiekosten. Das zweite ist Digitalisierung. Das dritte ist Fachkräftemangel. Das vierte ist nach Lage der Dinge die Steuerbelastung, die nach Lage der Dinge in Europa vergleichsweise hoch ist. Es ist Bürokratiekosten. Damit habe ich mal 5 Faktoren aufgezählt, um die es geht.
Fangen Sie mal vorne an. Energie.
Bitte?
Energie. Wie kriegen wir die günstig?
Naja,
ist es realistisch, überhaupt jemals in Deutschland oder in den nächsten Jahrzehnten günstige, sagen wir mal, amerikanisch konkurrenzfähige Energie zu haben?
Nein, so günstige Energiekosten wie in den USA werden wir nie haben. Aber ich glaube, dass es bestimmte Entlastungsmöglichkeiten gibt, insbesondere bei dem Netzentgelt, wo man etwas tun kann und bei vielleicht einigen steuerlichen Maßnahmen. Und man kann an anderer Stelle vielleicht manche Subventionen in den Energiebereich, sprich Wind und Sonne, über das EEG auch langsam mal umwidmen. Weil ich glaube, dass es darüber sehr einseitige Verteilungseffekte gibt. Man kann entbürokratisieren, man kann sich über eine Unternehmenssteuerreform unterhalten. Man wird in jedem Fall den Technologieimput in Deutschland auch über die Digitalisierung deutlich verstärken müssen. Ich glaube, man kann das Gründergeschehen stärker fördern, auch mit Blick auf die notwendige Bereitstellung von Kapital. Also es gibt eine Reihe von Stellschrauben. Das, was ich vermisse und was geht in die Richtung von Frau Alvarez, was mir fehlt in Deutschland, ist eine Debatte, wie soll die Industriestruktur in 5 bis 10 Jahren aussehen, ehe ich anfange, einzelne Bereiche zu subventionieren. Und diese Debatte hat es in den letzten 1-2 Jahren nicht gegeben. Das heißt, wollen wir ein großes Industriecluster zusammenhalten, bis hin zur Grundstoffindustrie, die sehr energieintensiv ist.
Ammoniak und so weiter.
Aluminium, auch Stahl dazu. Mhm. Oder kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir wirklich in die Industriebereiche hinein investieren, auch fördern und auch Kapital mobilisieren, die eindeutig technologieorientiert sind.
Diese Debatte muss man führen mit allen Beteiligten, mit Gewerkschaften, mit Arbeitgeberverbänden oder Wirtschaftsverbänden, möglichst mit vielen Fachleuten, ja, um zu sehen, wie soll dieses Industriemodell aussehen.
Okay, aber dann Nachfrage. Das heißt, Sie würden dann BASF zum Beispiel, Ludwigshafen, Ammoniakproduktion, glaube ich, mittlerweile eingestellt, ne, weitestgehend. War ja mal etwas, was ein sehr erfolgreiches deutsches Produkt war. Mittlerweile kaum noch zu machen, weil Strom intensiv und damit zu teuer. Das würden Sie ziehen lassen?
Es wird manche Bereiche geben, die man nicht wird halten können. Aber darüber wird man trotzdem einen sehr starken Industriesektor in Deutschland in jedem Fall erhalten müssen, weil sich an diesen Sektor oder dieses produzierende Gewerbe natürlich auch viele produktionsorientierte Dienstleistungen andocken, die wir unbedingt in Deutschland halten müssen, wenn wir diesen Wohlstand und diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Voraussetzung für diesen Wohlstand halten wollen.
Was ist mit Stahl? Was ist mit ThyssenKrupp? Da stellt sich die Frage gerade ganz drängend. Was machen wir da?
Ja, da würde ich mich eher darum kümmern, mit welchen in meinen Augen völlig unfairen Praktiken China stark subventioniert seine Überkapazitäten in andere Länder überträgt und quasi die Märkte flutet. Dem wird man sich widersetzen müssen, auch mit einer gewissen Schutzfunktion für deutsche Standorte.
Zölle.
Ja, kommt in meinen Augen, solange kein fairer Wettbewerb besteht und der wird von China nicht ausgeübt, kommt dies durchaus in Frage.
Da kommen Zölle auf deutschen dazu. Stahl, wie viel Prozent?
Nein, Zölle auf chinesischen Stahl.
Natürlich.
Ja, so rum.
Ja. Ja. Wie hoch ungefähr?
Ja, ich habe keine Zahl, kann ich auch nicht aus der Hüfte abschießen. Müssen Leute prüfen, was da angemessen ist und ob man vorher in eine Einigung kommen kann mit den Chinesen, dass zukünftig solche Handelsbeziehungen dem folgen, was man das Reziprozitätsprinzip nennt. Das heißt eine Gleichgewichtigkeit und die sich an bestimmte Regeln halten und sie halten sich nicht an Regeln, die wir für fair halten.
Und da spielt der Umgang mit den Mitarbeitern und mit der Umwelt. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Ich bin kein Freund von Subventionen. Ich glaube nicht, dass es jetzt Sinn macht, VW zu subventionieren. Mhm. Da ich aber den CEO kenne, also den Vorstandsvorsitzenden, und den für einen sehr modernen, sehr klugen Manager halte.
Sie reden jetzt von Oliver Blume. Sie sind bei VW gerade.
Ja. Der ist jetzt hier ein bisschen zu schlecht weggekommen. Das ist jetzt, VW hat auch Management.
Das ist natürlich ein Prozess, den wir jetzt über viele Jahre gesehen haben.
VW hat Managementfehler gemacht. Dem stimme ich zu. Wenn man jetzt auf einmal merkt, man hat viel zu hohe Überkapazitäten, da stimmt ja irgendwas nicht in der Unternehmenssteuerung. Das ist ja nicht plötzlich gekommen. Aber die haben es auch schwer, weil die natürlich eine Gesellschafterstruktur haben, wo sehr viel Rücksicht genommen werden muss, auf zum Beispiel auch auf die Politik. Ich bin der Meinung, man sollte mal das Management und die Mitarbeiter, sollte man dieses Thema mal ausdiskutieren lassen. Und da wird gestreikt werden und da wird diskutiert werden. Da gibt's gute Mitarbeiter. Und von daher glaube ich, ist das deshalb bin ich ja so für die Idee, dass Deutschland auch in Zukunft Autos herstellt und LKWs und Busse und Landmaschinen. Das geht. Und da, wo wir Nachteile haben im Bereich von Löhnen, glaube ich, da können wir was machen. Da kann man intelligente Lösungen finden. Wir haben, Herr Steinbrück hat das genau zum Ausdruck gebracht, natürlich haben wir ein Bürokratieproblem. Wir sind hier zu kompliziert, zu langsam. Wir haben ein Energieproblem, haben Sie angesprochen. Aber es ist nicht so, dass das nicht lösbar wäre. Da muss aber auch die Gesellschaft wollen. Wir müssen da auch mal sagen, da müssen wir mal... Haben wir doch, ich meine, ich rede jetzt wie so ein alter Opa, aber bin ich ja vielleicht auch schon. Aber unsere Eltern haben doch uns vorgemacht, wie man aus nichts ein Land wieder aufbauen kann. Und jetzt haben wir doch eine super Infrastruktur und eine ganz gesunde Basis. Da muss uns das doch gelingen, diesen Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Ja. Das ist wie bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.
Da sind wir wieder. Aber mich würde dann einmal interessieren, wenn man sich die Investitionen anschaut, da ist der Saldo mittlerweile negativ, ne? Soweit ich weiß. Also wir deutsche Unternehmen investieren sehr viel mehr im Ausland, als sie es im eigenen Land tun. Wenn man das auch anschaut, gemessen am BIP beispielsweise, das geht schon seit zwei Jahrzehnten fast, so langsam nach unten. Eigentlich seit drei Jahrzehnten, wenn man sich das mal anschaut. Das hat auch was mit Demografie zu tun, habe ich gelernt. Also deutsche Unternehmensbesitzer, Eigentümer werden älter und ältere Menschen neigen eher zum Sparen und nicht unbedingt zum Investieren. Das ist auch klar, das hat was mit dem eigenen Horizont zu tun, das verstehe ich auch. Das heißt, wir haben da auch die Demografie, die hart zuschlägt, aber umgekehrt. Was ist denn aus amerikanischer Sicht, auch aus Ihrer Sicht, was ist denn heute immer noch der Standortvorteil von Deutschland? Was ist das, was Deutschland gut macht? Die Steuern sind es nicht, die Abgaben sind es nicht, die Energie ist es auch nicht, alles viel zu teuer.
Unsere
die Bürokratie Unis, ist es auch
unsere
nicht.
Schulen.
Aber was ist das, was sozusagen uns im Kern richtig gut gemacht hat all die Jahre?
Ja, ich glaube schon, die Strukturen, die wir haben. Also wir haben erstmal ein sicheres Land. Sie hatten angesprochen, nicht besonders korrupt. Wenn man die Politiker so ein bisschen begrenzt, dann ist die Wirtschaft braucht alles, aber nicht immer diese Volatilität aus der Politik. Wir haben also normalerweise in der Vergangenheit immer stabile Rahmenbedingungen gehabt. Das war ein Vorteil. Und wir haben eigentlich auch von der Mentalität her, haben wir eben drüber gesprochen, eigentlich haben wir ja Leute, die auch was leisten wollen. Auch wenn das vielleicht früher noch mal besser war. Und dann bin ich der Meinung, das fiel mir so ein bei dem Vergleich zwischen Amerika und Deutschland. Wir reden hier viel über die Schuldenbremse. Biden hat eins ganz geschickt gemacht. Der hat Schulden gemacht, aber nicht investiert in Konsum, sondern in Infrastruktur. Und da werden seine Nachfolger werden davon profitieren. Und wenn wir wieder daran denken, wie auch in der Wirtschaft zu überlegen und sagen, wo gibt's eigentlich einen vernünftigen Return on Invest, wo lohnt sich zu investieren, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn wir Schulden machen. Wir müssen nur nicht Schulden machen, um Bürgergelder zu bezahlen oder ähnliche Dinge, wo wir das Geld in Anführungsstrichen aus dem Fenster schmeißen. Da passiert gar nichts.
Also ich weiß nicht, ob jetzt dieses Schuldenmodell der Amerikaner unbedingt als Vorbild taugt.
Es funktioniert aber
sehr gut. Die USA sind gerade, haben einen Schuldenstand, das ist das dritthöchste Defizit in der Geschichte der USA und die Zinszahlungen sind inzwischen höher als das Verteidigungsbudget. Also jede Sekunde kommen im Moment 100.000 neue Euro Schulden dazu. Also tick, tack, tick. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Modell ist, dem wir folgen sollten. Klar,
ich habe eine Zahl gelesen vor einiger Zeit. Ich hoffe, ich zitiere sie richtig und habe sie richtig im Kopf. 11% des amerikanischen Haushalts geht mittlerweile in die Tilgung von
ja. So weit brauchen wir es ja auch nicht zu übertreiben.
Und wenn man dann überlegt, mal ganz kurz, wenn 11% da nur reingehen, und du hast 2/3, glaube ich, des amerikanischen Haushalts, der dafür da ist, das zu bezahlen, was ein Staat üblicherweise so bezahlt. Dann rechne ich mir relativ schnell aus, dass für echtes Investment wenig übrig ist und dass der Bewegungsspielraum immer kleiner wird. Das ist das, was ich mir dabei so... Oder ist das falsch?
Ja, nein,
das
ist eine gute Beschreibung.
Was sagt der ehemalige Finanzminister dazu?
Das private Kapital wird stärker mobilisiert in den USA, weil sie ein riesiger Kapitalmarkt sind und Europa ist sehr fragmentiert. Was ein Hinweis darüber ist, dass wir in Europa eine Kapitalmarktunion dringend brauchen zur Mobilisierung privaten Kapitals. Sie hatten gesagt, was ist der Vorteil Deutschlands? Der Vorteil Deutschlands ist, wir bieten Systemlösungen.
Ja.
Industrielle Systemlösungen zusammen mit entsprechenden Dienstleistungen, produktionsorientierten Dienstleistungen. Und wir bieten immer wieder, immer neu Technologie-Input in das, was wir als Hardware herstellen. Und das muss es auch in Zukunft geben. Das sind die beiden entscheidenden Vorteile, die auch zurückgehen auf eine gute Wissenschaftsorganisation.
Gute Universitäten.
Auch, ja, nicht nur, auch außeruniversitäre Einrichtungen. Ja. Denken Sie an Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute, genau, Fraunhofer, Helmholtz, was immer Sie haben. Dies ist der entscheidende Standortvorteil. Und dann darüber hinaus ein Mittelstand, der teilweise so erfolgreich ist auf Auslandsmärkten, dass sie 60-70% Auslandsumsätze haben. Das ist allerdings ziemlich bedroht. Weil wir die lange Phase der Globalisierung, also wo es eine immer weitere Vernetzung und Intensivierung des weltweiten Handels gab, über Landesgrenzen und Systemgrenzen hinweg im Augenblick sehen, dass sie abgelöst wird durch eine Phase der Geopolitik. Was heißt das? Das heißt, dass große Player zunehmend darüber gehen, ihren Handel, ihre Technologieentwicklung, ihre Rohstoffentwicklung oder Rohstoffsicherungspolitik nationalstaatlichen Sicherheitsinteressen unterwerfen.
Sie denken an USA und China.
Und China, Chinesen haben es immer schon gemacht, aber genau. Die USA allemal. Genau. Der Inflation Reduction Act ist ein Beispiel. Mhm. Der Chips and Science Act ist ein Beispiel. Mhm. Also wir stellen fest, zunehmend, insbesondere die USA, dazu übergehen, dass eher sehr isolationistisch für sich unter nationalstaatlichen Interessen oder Sicherheitsinteressen zu wahren. Das kann noch weitergehen, wenn unter Trump diese Politik fortgesetzt wird, nicht zuletzt mit Blick auf Zölle.
Was wir noch vielleicht erwähnen sollten, sind unsere tollen Produkte. Mittelständler, Stiel, deutsche Firma, ist Nachfolger von Herrn Merz, Weltmarktführer bei Motorsägen. Und Marktführer in USA. Warum? Weil das Produkt so klasse ist.
Will jetzt aber auch in die Schweiz gehen.
Die sind in der Schweiz. Ja. So, die gehen nicht in die Schweiz. Muss man
erweitern.
Die Frage ist, wo werden jetzt die nächsten Investitionen sein?
Also die Frage, ob Motorsägen in Zukunft elektrisch sind, die ist
auch wichtig.
Ist wichtig.
Sind die auch dabei?
Und wenn die jetzt elektrifiziert werden, wo wird das dann hergestellt?
Ist das dann wo die Bedingungen am besten sind? Und die Familie Stiel ist ja ein Familienunternehmen. Die Familie Stiel ist hoch ethisch und verpflichtet, fühlt sich wirklich verpflichtet der Gemeinde Waiblingen. Also da ist nicht so, dass sie leichtfertig sagen, jetzt gehen wir woanders hin. Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mögen möglicherweise Deutschland ins Hintertreffen geraten lassen.
Das heißt, überlegen gerade nach Amerika zu gehen?
Die sind in Amerika.
Und dort das weiter auszubauen?
Die Frage ist jetzt, natürlich in so einem globalen Unternehmen ist doch die Frage, wo investiere ich?
Ja, genau.
In USA oder in der Schweiz oder in Frankreich oder was weiß ich wo. Und bis jetzt ist Waiblingen ein ganz, ganz bedeutender Standort. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, da bin ich mir sicher. Aber Herr Stiel ist natürlich nicht zufrieden mit den Rahmenbedingungen in Deutschland. Das hat auch deutlich gesagt.
Welche sind das? Was ist das?
Haben wir besprochen. Steuern, Bürokratie. Na? Ich sag mal, das Lieferkettengesetz, da gab es einen ehemaligen Staatssekretär aus dem Landwirtschaftsministerium, der hat sich dafür sehr stark gemacht und hat mir gesagt, du musst mir da helfen, du musst doch dafür sein. Theoretisch ja, das ist eine gute Idee, dass überall in der Welt gleiche Bedingungen herrschen, aber wir machen das so bürokratisch, anstatt den Unternehmen das zu überlassen und sagen, achtet mal darauf, dass eure Lieferanten ordentliche Verhältnisse haben, haben wir einen Bürokratietiger innerhalb kürzester Zeit geschaffen. Den kann ein kleines Unternehmen gar nicht managen.
Mhm. Herr Riechenhagen hat das ja gerade ganz gut beschrieben, wie langfristig eben Unternehmen ihre Investitionen planen. Und hat der Kanzler am Wochenende gerade den sogenannten Made-in-Germany-Bonus vorgestellt. Er will künftig 10% Nachlass geben eben auf Investitionen in Deutschland. Das ist ein ähnliches Modell, was Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, auch schon vorgestellt hat. Muss man sich natürlich Fragen haben. Die Genossen jetzt keine eigenen Ideen mehr, wenn er das jetzt abkupfern muss bei den Grünen. Aber beide Modelle haben natürlich das Problem, dass sie nur für einen zeitlich begrenzten Rahmen dann eben diese Prämien gewähren wollen. Aber wir brauchen natürlich eben langfristig ein Steuermodell, was Investitionen hier in Deutschland attraktiv macht. Und daran mangelt es eben.
Wir haben eben gerade, bevor wir noch einmal zu VW kommen, Herr Steinbrück, wir haben gerade über Zölle gesprochen. Dieses Protektionistische, was wir da aus Amerika gerade hören, ist das nicht etwas, was am Ende, auch für die Amerikaner übrigens, aber auch für Europäer, auch für Deutsche, das Leben einfach teurer macht, was die Inflation treiben wird? Und welchen Sinn ergibt das, wenn man dann zum Beispiel sagt, wir erheben jetzt Zölle auf chinesische E-Autos beispielsweise, wenn dann BYD sagt, na gut, dann baue ich halt ein Werk in Ungarn, dann bin ich Teil der EU und dann könnt ihr mich mal mit den Zöllen. Das heißt, im Grunde ist das ein Werkzeug, das für große Verunsicherung sorgt, das das Leben teurer macht, aber zu nichts führt.
Richtig. Es führt zur Beschädigung aller Beteiligten.
Ja.
Und das haben wir schon mal erlebt, nämlich nach 1929. Das war gar nicht der Ausgangspunkt des Schwarzen Freitags an der amerikanischen oder New Yorker Börse, der entscheidend war, sondern es war der anschließende Wettlauf mit den Zöllen, der die Weltwirtschaft maßgeblich beeinträchtigt hat. Und die Folge sind Arbeitslosigkeit gewesen und letztlich auch das Entstehen und das Voranschreiten von Totalitarismen. Ich teile völlig Ihre Auffassung. Wir werden es ja mit einem Wettlauf von Zöllen zu tun haben. haben. Die Zollpolitik, die in der ersten Amtszeit von Trump gemacht worden ist, war übrigens denkbar erfolglos. Sie erhöht natürlich die Kosten amerikanischer Konsumenten. Wenn er dann auch noch Leute mit Migrationshintergrund abschiebt, gehen die Lohnkosten noch mal hoch. Wenn er dann auch noch Steuern senkt und zusätzlich auch die Steuern, die eigentlich abgesenkt werden sollen, belässt, haben Sie noch mal einen Kaufschub. Das heißt, die Amerikaner gehen möglicherweise in eine hohe Inflation hinein. Das bedeutet, dass die Fed, die Zentralbank, die Zinsen erhöhen muss. In Wirklichkeit will Trump natürlich einen schwachen Dollar haben. So. Er würde darüber einen starken Dollar kriegen. Und natürlich werden all die Länder, die massiv in die USA exportieren, maßgeblich geschädigt. Und für Deutschland ist Amerika der größte Exportmarkt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die bei einer exzessiven Zollpolitik von bis zu 40 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Volkswirtschaft ausgehen.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir Zölle nicht für ein adäquates Mittel halten.
Herr Starnberg, zum Schluss der deutsche Sozialstaat. Bürgergeld. Wenn man weiß, wir hatten Hubertus Heil letzte Woche hier, 100 Milliarden aus dem gesamten Etat gehen einfach nur in die Rente. Sie sagen, das muss grundsaniert werden, das geht so nicht weiter, das können wir uns nicht mehr leisten. Wie tun wir das, auch unter dem unter der Prämisse Wettbewerbsfähigkeit?
Gut, am Anfang steht, dass dieser Sozialstaat ein Kulturgut ist.
Genau.
Und für die Kohäsion, für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft von erheblicher Bedeutung.
Richtig.
Aber er ist überkomplex. Er ist nicht zielgenau und er ist sehr teuer und gerät durch die demografische Entwicklung unabweisbar unter Druck.
Richtig.
Um die Komplexität zu beschreiben, will ich ein Beispiel geben. Eine alleinerziehende Frau, die einen pflegebedürftigen Vater hat, die hat Ansprüche auf ungefähr 10 bis 12 Sozialleistungen, die von 5 verschiedenen Bundesministerien ausgehen, denen 4 verschiedene Einkommensbegriffe zugrunde liegen. Und sie ist angewiesen auf 8 Bewilligungsstellen.
Im Ernst, die Geschichte ist so.
So festgestellt vom Normenkontrollrat. Das heißt, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie wir diesen Sozialstaat effizienter gestalten können und zielgenauer auf diejenigen, die in Not sind und die bedürftig sind, ist in meinen Augen eine Notwendigkeit, an der keine Regierung vorbeikommt. Wenn das immer diskreditiert wird mit dem Hinweis, ja, der will nun die Abrissbirne durch den Sozialstaat rasen lassen, dann kann ich nur sagen, lasst es so, wie es ist. Und wir werden feststellen, dass in 5 bis 10 Jahren kaum noch dieser Sozialstaat vor dem Hintergrund der Demografie bezahlbar ist. Die Soziallastenabgabe wird nach Lage der Dinge auf 44% steigen.
Genau.
Die Sozialquote dürfte auf 33% steigen. Der Bundeshaushalt wird jetzt schon zu 45% von Sozialleistungen und Arbeitsmarktpolitik in Anspruch genommen. Und dieses Geld fehlt für Investitionen, öffentliche Investitionen. Das heißt, es ist eine in meinen Augen zentrale Aufgabe, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und zwar in der Zielrichtung, die Qualität und die Substanz dieses Sozialstaates zu garantieren und aufrechtzuerhalten.
Aber auch da, ne, wenn man das diskutiert, dann kommt gerne so dieser Sound, der da sagt, ihr redet das wieder alles schlecht, ihr habt euch in der Vergangenheit auch ständig geirrt, ihr habt alle keine Ahnung, diese sogenannten Rentenforscher und so weiter. Und das ist schon mal gut gegangen, durch Zuwanderung insbesondere in der damaligen Zeit. Und es wird auch weiterhin gut gehen. Und man sitzt dann immer da, relativ ratlos und überlegt sich, okay, also habe ich irgendwas grundsätzlich missverstanden oder möglicherweise die Politik?
Ja.
Sie beschreiben das jetzt so als absolute Wahrheit und sagen, das wird so passieren, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir so weitermachen.
Ja, Mathematik lässt sich nicht überlisten politisch. So, und das ist das, was ich beklage. Und es gehört dann wieder zur Beschreibungsangst. Oder da das verzichtet wird, die politische Großwetterlage, mit der wir es auch in Deutschland in der Demografie zu tun haben, richtig zu beschreiben. Das ist aber auch einer der Gründe, warum diese von mir angesprochene Initiative sich fragt, was sind die Gründe dafür, dass solche Reformen nicht zustande kommen?
Ja, warum kommen die nicht zustande?
Das muss man rausfinden. Da sind Trägheitsmomente, da sind Lobbyinteressen, da sind organisatorische, strukturelle Hindernisse, dass diese Reformen nicht funktionieren.
Ich meine,
im Übrigen haben natürlich auch alle Regierungen der Vergangenheit immer dafür gesorgt, dass dieser Sozialstaat immer noch mehr Leistungen dazu bekommen hat, von denen man nicht immer behaupten kann, dass sie zielgenau waren.
Zum Beispiel?
Naja, man kann über die Rente mit 63 inzwischen streiten. Wer nimmt die in Anspruch? Eigentlich war sie gedacht für diejenigen, die wirklich nicht mehr arbeiten können, aufgrund ihrer körperlichen Belastung. Inzwischen stellen wir fest, das ist die Minderheit, die die Rente mit 63 in Aussicht hat. Sondern es ist teilweise öffentlicher Dienst aus der Verwaltung. Genau. Mhm. So, ob die Mütterrente auch das Gelbe vom Ei gewesen ist, die nun war maßgeblich von der CSU vorangetrieben worden ist, da kann man auch drüber streiten. Das Bürgergeld ist jedenfalls falsch justiert. Es gibt vernünftige Vorschläge von Herrn Weise und auch von Herrn Schlegel, der frühere Präsident des Bundessozialgerichtes, die das in einer richtigen Reform zuführen wollen.
Wie würden Sie es machen?
Ich habe keine einzelnen Reformvorschläge jetzt für das Bürgergeld. Ich sage nur, da sind genügend Fachleute, die ich zusammentrommeln würde und fragen würde, wie sieht eine akzeptable, gute Reform dieses Bürgergeldes
aus? Aber ist es zu hoch? Und sind umgekehrt die Anreize sozusagen dann sich an Beschäftigungsverhältnisse
zu suchen? Nein, die Anreize dürfen jedenfalls nicht so hoch sein, dass Leute den Eindruck haben, sie können über die Addition von Sozialleistungen dann darauf verzichten, sich einen Job zu suchen. Oder anders ausgedrückt.
Ist es so?
Ja, es ist so.
Das heißt, ist es auch so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deutlich boomender Schwarzarbeit und der Höhe von Bürgergeld?
Das kann ich jetzt im Augenblick nicht einordnen mit Blick, ob daneben Schwarzarbeit geleistet wird.
Also wenn man mit Leuten spricht, die sich damit auskennen, die sagen, wir haben da ein Thema. Also auch aus dem Arbeitsministerium, die sagen, wir haben da ein Thema. Weil der Staat natürlich sozusagen Menschen die zwei wichtigsten Sorgen, die jemand in einer Großstadt hat, Miete und Heizung, die übernimmt der Staat. Und das ergibt Sinn. Und dann verdient man sich sozusagen etwas schwarz dazu. Und das schürt einen unglaublichen Frust bei all denen, die das nicht in Anspruch nehmen, weil die sagen, wie kann es sein, dass ich mich so abrackere? Ja. Und mir werden diese zwei wichtigsten Sorgen, die eine Familie hat, nicht genommen. Ja, sondern ich muss dafür irgendwie gerade stehen, für Miete und für Heizung.
Das schlägt sich ja dann auch in den Wahlergebnissen nieder. Das heißt, das, was nicht mehr funktioniert, ist das sogenannte Lohnabstandsgebot. Diejenigen, die morgens um 7.30 Uhr in den Job gehen, die Steuern und Abgaben bezahlen, die ihre Kinder zur Schule bringen, haben den Eindruck, dass derjenige, der zu Hause bleibt und über die Addition von Sozialleistungen fast genauso vom verfügbaren Einkommen gestellt ist wie er. Das führt zu diesem wahnsinnigen Frust und zu Verärgerung. Im Übrigen haben Sie ein Thema angesprochen, das wir vergessen haben bisher in der Beschreibung. Das ist nämlich die Bereitstellung bezahlbarer Wohnungen. Ich sage voraus, dass eines der größten sozialen Sprengstoffe liegt darin, wenn viele Menschen, Alleinlebende wie auch Familien, 35-40% ihrer verfügbaren Einkommen für Miete zahlen müssen. Das ist für die nächsten Jahre ein Sprengstoff erster Güteklasse.
Das ist auch ein Standortproblem. Also wenn Sie irgendwo planen, ein Werk zu bauen, dann müssen Sie immer gleich mit überlegen, selbst wenn es nur ein Büro ist, mit überlegen, gibt es da Wohnraum für die Mitarbeiter?
Ja, aber die Frage in die Runde, auch an Sie, Frau Albers, oder Herr Steinbrück auch. Wie gehen wir dagegen an? Sie können ja sozusagen die Realität nicht sich anders wünschen, als sie ist.
Sie meinen jetzt beim
Wohnungsbau, die Jobs sind in den großen Metropolen, die sind in den Städten.
Bauen.
Richtig. Naja, bauen in einer Stadt wie Hamburg.
Richtig. Angebot muss erhöht werden. Das Angebot muss erhöht werden.
Aber wie, wenn der Platz gar nicht da ist?
Indem wir zunehmend versuchen, billiger zu bauen, serieller bauen, modularer bauen, indem wir die ganzen bürokratischen Auflagen, die das Bauen teurer machen, verändern.
Weniger Vorschriften?
Weniger Vorschriften, vielleicht auch den einen oder anderen Standard anders zu gestalten. Wir müssen uns abgucken, welche Best Practices gibt es in anderen Ländern. Ich habe ein Beispiel. Ein Beispiel ist, dass nach Lage der Dinge die Investitionskosten eines Kindergarten- oder eines Kita-Platzes in Dänemark deutlich billiger ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Also würde ich nach Dänemark fahren und mir angucken, warum sind die Investitionskosten pro Kita-Platz in Dänemark deutlich günstiger als in Deutschland. Und dann würde ich versuchen, daraus zu lernen.
Und das ist kein Niedriglohnland.
Nee, genau.
Also. Aber weitere Regulierungen, wie beispielsweise die Mietpreisbremse, wenn man die jetzt noch mal weiter anziehen würde, davon werden sicherlich keine neuen Wohnungen gebaut, sondern es geht dann eher um Deregulierung und eben die Investition in den Bau attraktiv zu machen. Denn das Einzige, was gegen diese Krise hilft, ist eben bauen, bauen, bauen. Das heißt natürlich dann auch, Investitionen in Sozialwohnungen attraktiver zu machen. Und ich glaube, die Union oder welche Regierung dann auch künftig führen wird, sollte sich sehr gut überlegen, was sie mit einem Bauministerium macht. Denn aus meiner Sicht, in dieser Form, wie wir es diese Legislaturperiode gesehen haben, braucht man es nicht. Denn Frau Geiwitz' Rat war jetzt an all diejenigen, die keine Wohnung finden, doch aufs Land zu ziehen. Alle wissen eigentlich, dass im Umland die Mieten nur noch mehr steigen. Und ich glaube, wir brauchten eigentlich eher, also sie Ministerin für Stadtflucht oder fürs Bauen. Also das fand ich, war schon sehr, also eine magere Bilanz, die sie da vorgelegt hat. Und ich möchte
Nicht leicht zu lösen, weil Menschen drängen in die Städte. Und wir haben schon vor Jahren den Punkt überschritten, an dem das erste Mal mehr Menschen in großen Städten leben als auf dem Land. Das war in der Geschichte der Menschheit ja auch immer anders. Da sind die gut bezahlten Jobs. Da müssen junge Familiengründer hin.
und finden dann keinen bezahlbaren Wohnraum, weil es schlicht den Platz nicht gibt. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe.
Also wir sind uns einig, das Angebot muss erhöht werden. Ja. So, was die Mietpreisbremse betrifft, man muss nur sehen, es muss einen dämpfenden Charakter geben, jedenfalls übergangsweise, bevor das Angebot so hoch ist, dass die Preise sinken. Deshalb will ich etwas vorsichtig, einfach die Mietpreisbremse jetzt in Frage zu stellen. Eine andere Sache ist, ich erlebe es mit vielen Leerständen. Und wissen Sie, warum die leer stehen? Weil es sich für die Vermieter steuerlich lohnt. Und ich wundere mich die ganze Frage, warum mit den Vermietern es jedenfalls bezogen auf die steuerlichen Vorteile, die sie damit verbinden, dass sie Wohnungen einfach oder Wohnraum leer stehen lassen, diese steuerlichen Vorteile nicht genommen werden. Nur mal als kleines Beispiel, dass man auf die Vermieterseite auch, wie ich finde, fordernder zugehen kann.
Also, ich würde sagen, wir setzen das bei anderer Gelegenheit fort. Das war sehr inspirierend, viel gelernt heute. Danke Ihnen allen dreien ganz, ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.